Filia, die Frauenstiftung, hat eine ganz einfache und, wie ich finde, sehr schöne Vision. Eine Welt frei von Gewalt für Frauen und Mädchen und LGBTIQ. Eine Welt, in der Frauen und Mädchen und LGBTIQ selbstbestimmt leben können und vor allen Dingen Teilhabemöglichkeiten haben, also mitbestimmen dürfen und ihr Leben frei gestalten können. Also ich finde das auch gar nichts irgendwie Anstößiges oder Komisches, wenn man sich überlegt, wie viel Geld es gibt auf der Welt und auch in Deutschland, ist nur falsch verteilt. Und deswegen sind wir ganz froh damit und ganz offensiv und fröhlich gehen wir ran und sagen, gebt uns euer Geld. Und wir machen was Tolles damit. Ich habe mal vor einiger Zeit eine ganz schöne Rede gehört von einer transaktivistischen Person und der hat den Begriff benutzt, hat gesagt, seit ich in Genderrente gegangen bin. Und da habe ich für mich so gedacht, ah toll, das mache ich auch. Ich will auch in Genderrente gehen. Das habe ich letztes Jahr beschlossen. Was man immer sagen kann ist, ich bin absolut nicht einverstanden mit dem, was sie gerade sagen. Better done than perfect ist an der Stelle, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Sag irgendwas. Sag wenigstens, ich finde das wirklich ekelhaft, was sie gerade sagen. Lass uns nicht daran festhalten, dass wir die perfekte Gegenargumentation, weil die hat man in dem Moment nicht parat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Damit die Guten gewinnen, dem Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und habe mich heute getroffen mit Lissy Fazinski, der Geschäftsführerin von Filia, die Frauenstiftung. Wir haben gesprochen über die Arbeit der Stiftung, wie sie internationale Projekte für Frauen unterstützt, über den Stand der Gleichberechtigung in Deutschland und wir haben gemeinsam im Jahr 2050 eine Demonstration am Brandenburger Tor besucht, zumindest gedanklich. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Lissy Fazinski, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch. Hallo.
Wer sind denn für dich die Guten?
Oh, da fallen mir so viele ein, ehrlich gesagt, für mich ganz persönlich.
Wir haben Zeit.
Seenotretterinnen sind die Guten, AntifaschistInnen sind die Guten, AntirassistInnen sind die Guten. Auf die Stiftungswelt bezogen, in der ich ja viel unterwegs bin, sind vor allen Dingen für mich da die Guten, die ihre eigenen Privilegien wirklich sich trauen anzugucken. Stiftungen haben ja Geld. Geld ist Macht und mit dieser Macht verantwortungsbewusst umzugehen und es damit auch wirklich ernst zu meinen, das tun in der Stiftungswelt immer mehr, aber nicht so viele, aber die, die es tun, das sind für mich die Guten im Stiftungssektor, international hauptsächlich. In Deutschland ist das gerade erst so ein bisschen im Kommen, dieses Thema.
Dann kommen wir doch mal direkt auf die Stiftung. Um nicht lange drum herum zu reden. Du bist seit ein paar Jahren Geschäftsführerin der Filia Frauenstiftung. Was genau macht ihr da in der Stiftung?
Filia, die Frauenstiftung, hat eine ganz einfache und, wie ich finde, sehr schöne Vision. Eine Welt frei von Gewalt für Frauen und Mädchen und LGBTIQ. Eine Welt, in der Frauen und Mädchen und LGBTIQ selbstbestimmt leben können und vor allen Dingen Teilhabemöglichkeiten haben, also mitbestimmen dürfen und ihr Leben frei gestalten können. Und um diese Vision zu erreichen, machen wir hauptsächlich Movement Strengthening, wie man so schön sagt, auf Englisch Bewegung stärken, weil das Motto von uns auch ein bisschen ist Change not Charity. Charity ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil sogar was ganz Tolles, aber wir tun es eben nicht. Unser Hauptfokus ist, Bewegung zu stärken, Aktivistinnen zu stärken, weil wir, um diese Vision zu erreichen, wissen, dass es dafür strukturellen Wandel braucht in den Ländern. Und struktureller Wandel wird in der Regel von Bewegungen, von Aktivistinnen erzielt. Deswegen stärken wir Aktivistinnen in ihrer Arbeit. Das heißt, wir sammeln Geld ein von wohlhabenden Menschen, aber auch von öffentlichen GeldgeberInnen, aber auch von unserem Stiftungsvermögen, die Rendite, und geben dieses Geld an AktivistInnen in Deutschland und Mittel- und Osteuropa, damit sie Bewegung machen, sozusagen, Movement machen.
War das denn immer schon das gleiche Ziel der Stiftung oder hat sich das über die Jahre verändert seit der Gründung?
Nein, ich würde sagen, es hat sich im Großen und Ganzen beibehalten, weil als die Stiftung vor 24 Jahren, 25-jähriges Jubiläum wäre im, ist im nächsten Jahr, also wir sind bald ein Vierteljahrhundert alt. Und die neuen Gründungsstifterinnen hatten auch genau schon diese Vision, ein Leben frei von Gewalt für Mädchen und Frauen. LGBTQI ist vielleicht etwas stärker reingekommen in den Fokus, seit einigen Jahren. Aber die Gründungsstifterinnen waren auch damals schon unheimlich modern eingestellt und haben ganz stark diesen Empowerment-Gedanken gehabt. Also diese Idee ist beibehalten worden, dass Frauen empowered werden müssen, damit sie Bewegung machen, damit Gesellschaften sich verändern. Und es gab immer auch schon bei Filia, schon von den Gründungsstifterinnen, einen ganz starken Impuls, auf Augenhöhe zu arbeiten. Das hat man, dieses Wort hat man damals sehr stark benutzt. Heute würden wir vielleicht eher sagen, macht kritisch oder macht sensibel, versuchen wir unsere Arbeit zu gestalten. Ist aber im Grunde genommen die gleiche Idee, hat nur vielleicht ein bisschen einen anderen Dreh gekriegt, so. Und was sich vielleicht auch ein bisschen verändert hat, ist, dass die Arbeit der Stiftung noch stärker intersektionaler geworden ist. Das heißt, wir gucken heute sehr stark darauf, dass die Frauen und die Initiativen, die Projekte, die wir fördern, intersektional arbeiten sollen. Also ein bisschen immer so diese Idee, wer wird marginalisiert, wer wird übersehen und wo gibt es Überschneidungen von Diskriminierungsformen, und an den Stellen wollen wir besonders gerne fördern, weil mehrfach marginalisierte Personen erstens besonders oft von Förderung ausgeschlossen sind, zweitens aber auch besonders oft sehr stark in den Bewegungen sind und starke Impulse setzen können in den Movements.
Bevor wir gleich nochmal tiefer in die Projektarbeit einsteigen, ich finde es immer spannend auch zu gucken, Persönlichkeiten, die sie führen, vorne stehen, das muss schon zusammenmatchen. Wie bist du in die Stiftung gekommen?
Ja, also ich würde einmal sagen, wie das oft ist, durch einen Riesenzufall. Ich bin eigentlich so ein bisschen unter dem Tisch der Frauenbewegung groß geworden, weil meine Mutter ist Feministin gewesen. Und ich bin 67 geboren und war in den 70er Jahren, um unseren Esstisch herum haben sich Frauengruppen getroffen und aktivistische Sachen sich ausgeheckt. Und ich habe unterm Tisch gelegen und gespielt und bin irgendwann eingeschlafen. Das heißt, ich habe das aufgesogen irgendwie sehr früh. Überhaupt waren meine Eltern sehr aktiv, so in der linken Bewegung. In sozialen Bewegungen, Friedensbewegungen war ein großes Thema zu der Zeit. Und ich bin mit 14, 15 selber gestartet mit meiner ersten Frauengruppe und feministischen Aktionen, die zu der Zeit uns bewegt haben. Das war ganz viel das Thema Entkriminalisierung von Abtreibung. Ja, das war eigentlich ein Riesenthema zu der Zeit. Und was auch ein Riesenthema zu der Zeit war, war, es war nämlich der Beginn der starken Sexualisierung in der Werbung. Zu dem Zeitpunkt fing das etwa an mit, was wir heute völlig normal finden, nackte Frauen überall an den Bushaltestellen und riesige Werbeplakate, wo mit nackten Frauenkörpern geworben wird.
Otto, Benetton, alle waren irgendwann dabei.
H&M. Genau. Und das war ein großes Thema für uns. Und ich habe mit 14, 15 angefangen selber mit dem feministischen Aktivismus. Das hat sich in der Universität fortgesetzt. Ganz viel über das Thema Wissen, Information, weil die Ethnologie, die ich studiert habe, ist ein stark männlich geprägtes Fach immer gewesen. Feministische Ethnologie gab es dann schon, wurde aber nicht gelehrt. Wir haben dafür gekämpft, dass sich das ändert. Und so hat sich das immer durch mein Leben gezogen. Dann gab es eine ganze Phase, wo ich das ein bisschen weniger verfolgt habe, weil ich dann lange bei einem Bildungsträger verantwortlich war für Frauenprojekte, sie sowohl akquirieren, finanzieren, öffentliche Gelder einwerben. Darin bin ich ganz gut geworden, am Ende sogar ziemlich gut. Und auch in Projekte aufsetzen und erfinden und umsetzen. Und dann hatte ich so irgendwann hat es mich sehr stark hingezogen, dass ich dachte, diese beiden Dinge, meine starke feministische Grundüberzeugung und das, was ich gut kann auf der Arbeit, das muss ich doch verbinden lassen. Und dann, wie es der Zufall will, war die Stellenausschreibung von Filia und da ich dann einige Jahre Leitungserfahrung auch schon hatte, hat das dann wunderbar zusammengepasst. Und was? In Hamburg sagt man ja so schön Arsch auf einmal. Ich weiß nicht, ob man das dieses Wort benutzen darf in einem Podcast.
Ich lebe in Hamburg, bei mir kannst du es sagen.
Für mich ist das sozusagen, also Filia und ich, wir sind wie Arsch auf einmal. Es passt hundertprozentig zusammen mit dem, was ich kann und mit dem, wofür mein Herz schlägt. Deswegen bin ich total glücklich, da gelandet zu sein.
Es klingt auch im Nachhinein gar nicht mehr so sehr nach Zufall, wenn man das hört, dass du alle Kompetenzen für so eine Position mitgebracht hast, dass du selber Feministin bist und das auch nicht erst frisch gelernt hast, sondern eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen hast sozusagen. Mhm. Plus eben noch das Ethnologiestudium für eine Stiftung, die auch international tätig ist. Es macht am Ende irgendwie schon alles Sinn, dass du jetzt da bist, wo du bist.
Irgendwie passt alles zusammen, ja.
Ja. Mhm. Und was macht das mit dir, wenn ihr erfolgreiche Projekte habt, wenn ihr seht, etwas, was wir gefördert haben, hat richtig Wumms, das funktioniert, was macht das?
Es macht einen, kann einen schon echt richtig happy machen. Also das muss ich sagen. Wir haben jetzt gerade irgendwie im letzten Jahr, noch ganz zum Ende des Jahres, irgendwie über 20 Förderungen in Mittel- und Osteuropa neu aufgesetzt. So echte Grassroot-Gruppen, ganz kleine Initiativen und Projekte, die total begeistert sind, dass sie von uns Geld bekommen, damit auch nicht gerechnet haben. Und wir kriegen Rückmeldungen von denen, die so begeistert sind und die so glücklich sind und diese Solidarität und dieses Gesehenwerden ihrer Aktivitäten so toll finden. Und das ist einfach was, wenn man diese Mails liest oder diese Telefonate führt mit diesen Personen, dann ist es einfach etwas, was ja wirklich Glücksgefühle in mir auslöst, kann ich nicht anders sagen. Und überhaupt auch so, wenn wir im internationalen Kontext unterwegs sind, treffen wir Feministinnen aus ganz Mittel- und Osteuropa und auch aus ganz Deutschland. Und es ist immer wieder unheimlich toll, mit denen zusammenzusitzen und mitzukriegen, wie erfolgreich die teilweise sind, wie die in ihren Ländern wirklich was zum Guten verändern. Das macht einfach Spaß.
Ja. Ja, man sieht's ja an. Das hat was von Arsch auf einmal gerade.
Ja.
Wie wählt ihr denn die Projekte aus? Also gerade international ist es ja als Stiftung vielleicht auch gar nicht immer so simpel, den Blick darauf zu haben, dass am Ende die Mittel gut verwendet werden und dass man sich auch die richtigen Projekte aussucht und nicht irgendwo mal hinter die Fichte geführt wird möglicherweise. Wie macht ihr das denn?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil im Stiftungssektor ist es so, dass eigentlich international, aber auch in Deutschland besonders, die meisten Stiftungen immer noch so agieren, dass sie eigentlich selber über die Mittelvergabe entscheiden. Das heißt, da sitzen in der Stiftung irgendwelche Leute, im besten Falle der Stiftungsrat, manchmal aber auch Einzelpersonen, der Stifter zum Beispiel, und entscheidet dann, welche Projekte oder Initiativen Geld bekommen. Und das finden wir eigentlich nicht richtig. Wir denken, und das sind wir auch nicht die Einzigen, das im internationalen Stiftungskontext, wie gesagt, mehr und mehr gerät das so, kommt das so on the table, dieses Thema, über die Vergabe von Geldern sollten die entscheiden, die es betrifft. Das heißt, unser wichtigster Ansatz ist eigentlich, die Aktivistinnen vor Ort als Expertinnen anzusehen und nicht uns als die Expertinnen anzusehen und auch nicht so sehr die Wissenschaft als Expertise hauptsächlich heranzuziehen. Weil die Wissenschaft, nichts gegen Wissenschaft, ich finde Wissenschaft toll, ja, dass wir uns da einig sind. Aber die Wissenschaft hat ja auch ein Bias und untersucht immer noch viel zu wenig die Perspektiven von marginalisierten Personen zum Beispiel. Marginalisierte Personen selber sind wenig auch aktiv Teil der Wissenschaft. Deswegen gibt es auch in der Wissenschaft sozusagen da ein Gap oder ein Bias. Was wir tun, ist, dass wir die Personen, die vor Ort aktiv sind, beispielsweise in Tadschikistan. Was weißt du über Tadschikistan?
Wenig.
Ich weiß auch relativ wenig über Tadschikistan.
Ich weiß grob, wie man es schreibt.
Genau. Und was wir tun, ist, dass wir uns zum Beispiel für unsere Förderung in Mittel- und Osteuropa Expertinnen suchen vor Ort. Wir haben ein Recommendation Committee aufgesetzt. Da haben wir 12 Expertinnen drin sitzen, die in den verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas selber als Aktivistinnen aktiv sind. Und die haben wir gebeten, schlagt ihr uns bitte in den Ländern Projekte vor. Weil das sind Frauen, teilweise auch Transpersonen, die in den Ländern selber aktiv sind, die wirklich die Kämpfe und die Situation und die Bedrängnisse vor Ort wirklich kennen. Und indem wir sagen, wir hören euch wirklich zu und wir geben euch auch einen Teil der Entscheidungsmacht, weil ihr schlagt uns Projekte vor und die fördern wir dann auch. Da sind uns 30 Projekte vorgeschlagen worden, davon haben wir 26 tatsächlich auch gefördert. Oh. Ein paar wenige muss man dann rausnehmen, weil man sagt, okay, hier gab es irgendwie ein Missverständnis, es passt nicht zu dem, was wir tun. Aber das ist zum Beispiel ein Weg, wie wir Projekte finden, dass wir uns Initiativen empfehlen lassen, indem wir unsere Ohren wahnsinnig weit aufsperren und wirklich das Thema Zuhören richtig, richtig ernst nehmen.
Wie eng seid ihr denn dann an einem laufenden Projekt dran, wenn es erstmal auf die Spur gebracht ist oder auch Unterstützung gegeben ist?
Also wir versuchen eng dran zu sein. Wir haben eine Abteilung, die Programmabteilung, da arbeiten 3 Kolleginnen, die sind eng dran, die sind regelmäßig in Calls, in Telefonaten, wir machen auch Projektbesuche, also dieses Thema Zuhören, wirklich euch zuhören, was passiert bei euch, was sind die Kämpfe, die ihr führt, was sind die Erfolge auch, die ihr habt, das nehmen wir schon sehr ernst. Natürlich ist es immer auch eine Frage der Ressourcen. Und zwar einerseits bei uns, aber uns ist auch sehr wichtig, auf die Ressourcen der Kolleginnen vor Ort zu gucken. Es ist nämlich so, dass gerade Grassroot-Gruppen, und wir fördern hauptsächlich Grassroot-Gruppen, das tun wir, weil wir wissen, dass Graswurzelgruppen besonders eng dran sind an den sozialen Bewegungen und an den sozialen Problemen und auch besonders eng dran sind an den Lösungen, die es eigentlich gibt. Deswegen fördern wir die besonders. Das heißt aber, du hast es dann zu tun, Graswurzelgruppen, im eigentlichen Sinne heißt es, es ist eine kleine Struktur, 3 bis 10 Leute, die haben vielleicht kein Büro, die haben vielleicht nicht mal Festangestellte, die haben auch keine Abrechnungsabteilung oder Fundraising-Abteilung. Das heißt, alles, was wir tun, ist immer sehr darauf bezogen, die Ressourcen dieser Aktivistinnen zu schonen. Das heißt, wenn wir Projektbesuche machen, gucken wir immer auch, passt das eigentlich für euch gerade? Ist es nur für uns gut oder wie gestalten wir es so, dass es auch für euch gut ist? Erstens und zweitens heißt das auch für alles, was wir tun im Sinne der Antragstellung und der Mittel, der Verwendungsnachweise und so weiter, dass wir es echt schlicht halten. Also unsere Anträge sind sehr niedrigschwellig, einfach gehalten, mehrsprachig möglich zu bearbeiten, damit auch Gruppen, die noch nicht so viel Expertise haben zum Beispiel, eine Möglichkeit haben, an unsere Gelder ranzukommen. Und die auch noch nicht so viel Expertise haben in der Mittelabrechnung, weil wir fördern jetzt gerade Gruppen, die das erste Mal überhaupt eine Förderung bekommen. Die sind schon bei dem Fördervertrag, dass die 5 Rückfragen haben, obwohl es ein ganz schlichter Fördervertrag ist, weil die sowas einfach noch nie gemacht haben. Aber genau diese Gruppen wollen wir gerne fördern und denken, dass es total wichtig ist, genau diese Gruppen zu fördern. Und das heißt immer Ressourcen, auch bei denen wollen wir schon, also Ressourcen geben, aber möglichst wenig ihrer Ressourcen fordern, wenn es darum geht, die Förderung abzuwickeln.
Das finde ich einen ganz tollen Ansatz, weil es normalerweise ist das Förderwesen ja sehr bürokratisch.
Sehr.
Und sehr behördlich.
Mhm.
Und ihr macht genau genommen das Gegenteil.
Ja.
Ihr sorgt dafür, dass schnell Action passiert, dass man schnell aktiv werden kann, dass man was tun kann. Da ist eine Menge Vertrauen im Raum, so klingt das für mich.
Sehr viel Vertrauen. Das ist ja auch in der feministischen Philanthropie, was so ein bisschen so das so eins der Dächer ist, unter denen wir uns bewegen. Oder auf Deutsch könnte man auch sagen, feministisches Geben ist eins der wichtigsten Prinzipien, ist tatsächlich Vertrauen und das zweite Risikobereitschaft. Das heißt, wir setzen ganz großes Vertrauen in unsere Förderpartnerinnen und wir sind auch risikobereit. Das bedeutet, wir mit der Art und Weise, wie wir fördern, also wirklich niedrigschwellig, mit wenig Bürokratie, teilweise auch an Gruppen, die ganz jung erst entstanden sind. Du kannst nicht wirklich immer zu 100% wissen, ob es die Gruppe in 3 Jahren noch gibt. Es gibt auch mal eine Gruppe, die gibt es, die hat vielleicht irgendwie die politischen Kämpfe nicht überlebt. Auch gerade in Ländern, wo eine sehr starke Bedrängnis gerade ist, wie Aserbaidschan oder Belarus oder Tadschikistan ist auch ein gutes Beispiel. Aber diese Risikobereitschaft mitzubringen, das sehen wir auch als in der feministischen Philanthropie als ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Herangehensweise ran, an, weil das viele nicht tun. Die wollen sich hundertprozentig sicher sein, dass ihr Geld wirklich, keine Ahnung, in einer Struktur ankommt, die sozusagen safe ist. Aber dann sind Grasrotgruppen eigentlich raus. Die kann man dann nicht mehr fördern, wenn man sich 100% sicher sein will, dass nichts schief geht.
Dann ist man auf einem anderen Feld eigentlich.
Dann ist man auf einem anderen Feld unterwegs.
Ich vermute, dass ihr nur sehr wenige Ausnahmen habt, wo euer Vertrauen nicht gerechtfertigt wäre.
Also seit ich Geschäftsführerin von Filia bin, ist das noch nie vorgekommen, dass Geld dann irgendwie weg war oder verschwunden ist. Bisher nicht. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, weil wir also dieses... Wir fördern auch oft dann mit relativ kleinen Summen und meistens geben die Initiativen das auch relativ schnell aus. Aber weil wir auch natürlich den Wunsch haben mit unserer Förderung, unsere Idee ist ja Movement Strengthening, also wir wollen Bewegung stärken und deswegen wollen wir schon eigentlich mit dem Geld, was wir geben, an zum Beispiel eine junge Grasrotgruppe in Tadschikistan, wollen wir natürlich auch, dass die Bewegung dadurch gestärkt wird. Das heißt, dass unser Wunsch eigentlich auch ist, dass unsere Förderung dazu beiträgt, dass es diese Gruppe über lange Zeit gibt, dass die sich vernetzen, dass die größer wird, dass die stärkeren Einfluss in der Bewegung noch bekommt. Und das funktioniert vielleicht nicht immer. Also bei diesen paar 20 Förderungen, die wir jetzt zum Beispiel neu angefangen haben, auch teilweise in Zentralasien, da wird das spannend sein zu beobachten, wie sich diese Gruppen und diese Bewegungen dann auch entwickeln.
Da du gerade das Geld angesprochen hattest, ich würde gerne mit dir immer über Geld reden.
Gerne.
Euer
gerne über Geld.
Die Stiftung wurde gegründet mit einem Startkapital von 250.000 Euro.
260.000, ja.
Vor 24 Jahren. Jetzt steht ihr bei 16,3 Millionen, wenn ich es richtig weiß.
20 Millionen.
20 Millionen. Okay, ich habe etwas tief geschätzt. Ist das Ausdruck eures Erfolgs, eurer Vernetzung oder dass das Thema so dringend wichtig ist, dass es einfach passieren muss, dass bei euch viel mehr Geld reinfließt, damit ihr mehr tun könnt?
Alles drei, stimmt. Also ich glaube, dass der Weg sozusagen, die Pforte, warum das überhaupt möglich war, diesen Weg zu gehen, war, dass die neuen Gründungsstifterinnen unglaublich hellsichtig gewesen sind, als sie eine Gemeinschaftsstiftung gegründet haben. Ist ja nicht so ein weit verbreitetes Modell in Deutschland. Und die Stiftung von Anfang an angelegt haben auf Wachstum und Mitmachen. Diese neuen Gründungsstifterinnen, die ihr Geld in diese Stiftung getan haben, hatten die Idee, es muss doch noch mehr Frauen in Deutschland geben, die ihr Geld gerne in das Empowerment von Frauen investieren wollen. Und damit haben sie absolut recht gehabt. Heute sind wir 80 Stifterinnen und haben dementsprechend immer mehr Zustiftungen bekommen. Und dazu kommt dann eine gute Anlagestrategie, die dafür gesorgt hat, dass das Geld sich schön vermehrt hat. Aber diese Weitsichtigkeit, so eine Stiftung zu gründen, die sagt, komm dazu, mach mit. Das war wirklich genial. Muss man echt einfach sagen. Von den neuen Gründungsstifterinnen leben leider nicht mehr alle. Aber wir sind eng im Kontakt mit unseren Gründungsstifterinnen und das besprechen wir immer wieder. Es ist immer wieder, sag ich das. Also das war echt schlau von euch. Und immer wieder, ich führe pro Jahr 2, 3 Gespräche mit potenziellen Zustifterinnen. Gerade letzte Woche habe ich lange mit einer potenziellen Zustifterin gesprochen, die sich jetzt entschlossen hatte, auch Stifterin bei Filia zu werden. Und es ist genau das, wo kann ich mein Geld so lassen, dass es auch zum Beispiel nach meinem Tod wirklich gut weiterarbeitet, in dem Sinne, was mir wichtig ist.
Aber das ist ein spannender Punkt. Wir sind ja beide optimistisch. Jetzt sehen uns einige Menschen auf YouTube, andere Menschen hören uns auf dem Podcast-Kanal und denken sich, das würde ich gerne unterstützen. Was kann ich alles auf verschiedenen Wegen tun, um euch zu unterstützen in eurer Arbeit?
Also zu stiften, worüber wir gerade gesprochen haben, ist eine Möglichkeit. Das ist bei uns möglich auch schon ab einer Summe, die jetzt nicht so riesig hoch ist. Dann kann man Filia in seinem Testament bedenken. Und das tun viele. Und das ist ein unheimlich schönes Instrument, weil ja heutzutage, wir wissen, in Deutschland wird in den nächsten Jahren werden unglaubliche Summen vererbt. Ja. Ich habe die Zahl vergessen, weil sie so ich das immer wieder verdränge. Es ist einfach so wahnsinnig viel Geld. Ja. Und viele Frauen, die ihr Geld vererben an ihre Kinder, sagen, so viel brauchen die nicht. Da ist auch noch ein Teil was übrig für Dinge, die mir im Leben wichtig waren und die auch nach meinem Tod mir weiterhin wichtig bleiben wollen. Das heißt, Testamente sind ein großes Thema. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die keine Kinder haben und die in ihrer Erbschaft Stiftungen bedenken. Und dass die dritte Möglichkeit ist natürlich Spenden, weil wir sind auch eine spendensammelnde Organisation. Wir sammeln ungefähr 300.000 Euro Spenden im Jahr ein. Und einen ganz besonders großen Gefallen tut man uns, wenn man Förderin wird. Das heißt, man verpflichtet sich eine feste Summe jeden Monat oder jedes Quartal, weil das Geld ist, mit dem wir fest rechnen können. Mhm. Alles andere ist ja immer sozusagen so ein bisschen wackelig, ne? Öffentliche Zuwendungen, jetzt haben wir Haushaltssperre. Wir haben in den letzten Jahren große Summen auch vom Auswärtigen Amt bekommen, die wir weitergegeben haben nach Mittel- und Osteuropa. Da passiert jetzt im Moment erstmal gerade gar nichts. Und was die neue Regierung macht in Bezug auf feministische Initiativen fördern, bin ich auch skeptisch. Deswegen sind gerade diese Förderinnenbeiträge, also wo wir wissen, das ist eine feste Summe, die wir auf jeden Fall nächstes Jahr einplanen können, also im Sinne des Weitergebens, das ist für uns besonders wertvoll auch.
Das ist auch einfach ein Baustein, den jede Stiftung und jede Organisation wie eure einfach zu tun hat und zu erledigen hat. Das klingt manchmal so komisch mit dem Fundraising, aber das ist einfach Teil des Überlebens und dessen eben auch weiterhin fördern zu können, weil am Ende braucht jede Organisation am Ende auch einfach Geld.
Ja, also ich finde das auch gar nichts irgendwie Anstößiges oder Komisches, wenn man sich überlegt, wie viel Geld es gibt auf der Welt und auch in Deutschland, ist nur falsch verteilt. Und deswegen sind wir ganz froh damit und ganz offensiv und fröhlich gehen wir ran und sagen, gebt uns euer Geld. Und wir machen was Tolles damit. Also wir sind da gar nicht verschämt mit oder so.
Ja, das finde ich auch genau richtig. Mhm. Apropos fröhlich, ich würde dich gerne einmal darum bitten, 5 Sätze zu vervollständigen. In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit unglaublich, wenn ich so unter jüngeren Menschen unterwegs bin und das kommt ab und zu vor, weil ich gerne auf Festivals fahre und zum Tanzen gehe am Wochenende und da sind ja nun mal hauptsächlich Menschen unterwegs, die dann doch eine Ecke jünger sind als ich und da beeindruckt mich unglaublich das ganze Genderfluide und also raus aus diesem binären System. Man trifft unheimlich viel Leute an bei den jungen Menschen, wo man merkt, du stellst dir noch die Frage, ist es eigentlich ein junger Mann oder eine junge Frau, bis du irgendwann merkst, das interessiert die gar nicht mehr so. Mhm. Die sind ausgestiegen aus diesem System. Ich habe mal vor einiger Zeit eine ganz schöne Rede gehört von einer transaktivistischen Person und der hat den Begriff benutzt, hat gesagt, seit ich in Genderrente gegangen bin. Und da habe ich für mich so gedacht, ah toll, das mache ich auch, ich will auch in Genderrente gehen, das habe ich letztes Jahr beschlossen. Also mich gar nicht mehr so viel darum kümmern, um diese ganzen männlich, weiblich, Binaritätssachen. Ich finde es irgendwie uninteressant. Und das finde ich ganz beeindruckend bei den jüngeren Leuten, dass die da auch irgendwie schon total ausgestiegen sind. Viele sind da echt ausgestiegen und machen einfach, was sie wollen mit Gender, Non-Conforming und wie sie sich präsentieren. Das finde ich super.
Ich verstehe es auch überhaupt nicht, dass so viele Leute über andere Leute nachdenken. Kann doch jeder machen, wie er denkt. Mhm. Das nimmt mir doch mein Mann sein, nicht, wenn ich mich als Mann gut fühle. Das ist doch alles okay, das darf ich ja auch. Aber dieses ständige drüber nachdenken, was tun andere und stört mich das in meiner Komfortzone? Ich begreife das überhaupt nicht.
Nee, ich begreife das auch nicht. Aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die extreme Rechte Das ist natürlich unglaublich politisiert, dieses Thema. Ne? Ich habe vor einiger Zeit einen sehr interessanten Vortrag gehört von Mine Pleasure-Beauvoir, das ist so eine Transaktivistin und Wissenschaftlerin, die das gut aufgezeigt hat, dass die extreme Rechte geht immer als erstes auf die Rechte von Transpersonen. Mhm. Danach kommen die Frauenrechte, dann LGBTQI und so. Also das ist sozusagen deren absoluter, weltweit kann man das ja auch beobachten. Mhm. Also dass die extreme Rechte, die evangelikale Rechte, die Rechtsnationalen sich dieses Thema unglaublich politisieren. Und ich glaube, ob wir wollen oder nicht, das wirkt einfach. Und deswegen schießen sich auch viele Leute darauf ein, die gar nicht in keinster Weise irgendwie der extremen Rechte zuzuordnen sind. Es ist dramatisch.
Ja, die Identitätsfragen sind die ersten, die gestellt werden. Mhm. Kommen wir zum zweiten Satz. Mhm. Über Deutschland denke ich.
Über Deutschland denke ich, persönlich frage ich mich manchmal, ich weiß gar nicht, was ich über Deutschland denken soll, gerade zur Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich frage mich manchmal, ob wir so ein bisschen an der Kippe stehen. Mhm. Wir haben letzte Woche beim Abendessen mit ein paar Freundinnen zusammengesessen und da wird doch auch in meiner queeren Community übers Auswandern nachgedacht. Dann kommt allerdings als zweites sofort die Frage, aber wohin? Mhm. Wo ist es denn jetzt wirklich besser für queere Leute? Da fällt dann niemandem so richtig was ein. In der queeren Community wird auch, jedenfalls so in meinem Freundinnenkreis, viel darüber geredet, dass wir als weiße queere Leute immer noch die Möglichkeit haben zu passen. Also sprich, wenn ich mit meiner Partnerin auf der Straße unterwegs bin und ich sehe, da sind irgendwie, sitzen Rechte in der Bahn, was ja ständig passiert, dann kann ich immer noch so tun, als ob ich nicht queer wäre. Ja. Menschen, People of Color, Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte können das nicht, die sind ganz anders bedroht und da kenne ich auch einige, die übers Weggehen nachdenken, die darüber nachdenken, ob ihre Kinder in diesem Land sicher sind oder eigentlich wissen, dass sie es nicht sind. Und das ist schon, finde ich, etwas, also mir geht das so, das schnürt mir wirklich das Herz zu. Und gleichzeitig habe ich doch immer noch auch so ein bisschen Restzuversicht, dass wir das irgendwie hinkriegen, nochmal wieder nach links abzubiegen. Ich finde, die Mitte ist so weit nach rechts gerückt und so nach links abzubiegen. Doch eine Rechtszuversicht habe ich, eine Restzuversicht habe ich noch, dass wir das hinkriegen.
Zur Einordnung müssen wir vielleicht kurz sagen, wir zeichnen auf am 21. Januar.
Ja.
Gute 4-5 Wochen vor der Bundestagswahl und einen Tag nach der Inauguration von Donald Trump. Mhm. Was ja auch ein kurzes depressives Momentum einfach nur reinwirft, einen Tag später.
Ja. Und die Bundestagswahl und die Aussagen, die in der Bundestagswahl getroffen werden, also dieser wirklich extreme, verbale, gewaltvolle Entgleisung gegenüber Menschen mit Fluchtgeschichte, die sind brutal, inakzeptabel und beängstigend.
Und ich halte mich trotzdem noch daran fest, wir sehen zwar einen weltweiten Trend, aber die Zukunft ist auch für uns noch nicht geschrieben. Mhm. Wir haben da auch immer noch eine Chance, etwas zu tun. Und wir haben immer noch die Chance, aufzustehen, zusammenzuhalten oder wie manche Leute sagen, unterhaken und gemeinsam auch einen Weg zu finden und sich nicht auseinandertreiben zu lassen. Weil das was die anderen da durchaus auch machen. Wir beide haben uns heute ein heites Zeitlimit gesetzt. Deshalb fange ich jetzt mal an zu drängeln. Ich komme zum dritten Satz. Wir sollten mehr Wert legen auf
Gerechtigkeit.
Der nachfolgenden Generation rate ich.
Denen rate ich gar nichts. Sie sollen mir mal lieber was raten. Und zwar vor allen Dingen zum Thema Feminist Self-Care. Das ist nämlich etwas, wo junge Feministinnen weltweit echt stark drin sind, Self-Care rauszuholen aus diesem neoliberalen und Selbstoptimierungswahn und daraus was Feministisches zu machen. Und da hätte ich gerne mehr Rat, wie man das macht und wie wir das reinkriegen in unsere Tätigkeit und unsere Bewegung.
Wer das hört und sich angesprochen fühlt, ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Lissy schreiben. 5. Satz. Morgen wird besser als heute, weil. Oh, das ist jetzt aber schwierig, nachdem was du eben gesagt hast.
Ja, aber trotzdem, morgen wird hoffentlich besser als heute, weil feministische Aktivistinnen doch einiges reißen und sich auch nicht unterkriegen lassen. Das sehen wir in den Projekten, die wir fördern und in den Kontakten, wenn wir reden mit den Aktivistinnen in Mittel- und Osteuropa und auch in Deutschland, die sind wirklich stark und schlagkräftig. Deswegen glaube ich, dass morgen besser wird als heute.
Sehr schön. Vielen Dank für die Vervollständigung der Sätze. Ich würde mit dir gerne noch einen kurzen Ausflug machen in aktuelle gesellschaftliche Themen. Wir waren ja kurz gerade schon drin. Wenn wir mal auf Gleichberechtigung schauen. Sie ist noch lange nicht vollzogen in Deutschland. Wir haben immer noch ein Lohngefälle, ein teilweise extremes Lohngefälle. Frauen arbeiten noch immer sehr viel mehr in der Sorgearbeit, sind weniger in Führungspositionen. Und es gab in den letzten Jahren schon Gesetze, die dabei helfen sollten. Einiges hat sich getan. Und trotzdem stellen wir fest, es ist auch super viel zu tun, und wir nehmen eher einen Widerstand wahr. Wie nimmst du das selbst gerade wahr? Haben wir Fortschritt? Haben wir Stillstand? Haben wir Rückschritt? Wo stehen wir eigentlich gerade?
Das ist voll interessant. Bei mir ist das immer, das klappt bei mir so auseinander. Manchmal redet man ja mit Leuten, die sagen, also ich verstehe das alles nicht so ganz mit dem Feminismus. Frauen, es gibt doch gar kein Problem mehr mit Frauen. So. Und dann bin ich sozusagen sehr stark auf der Seite, oh doch, es gibt einiges an Problemen, die du gerade genannt hast. Und hinzufügen würde ich, dass ein ernsthafter Gewaltschutz in Frauen in Deutschland nicht auf die Beine gestellt ist. Bisher, Stichwort Istanbul-Konvention, und überhaupt die zunehmende Gewalt, also bekannt und öffentlich und sichtbar gegen LGBTQIs, zu wenig Plätze in Frauenhäusern, jede dritte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen und so weiter. Ich stotter schon, weil man also wirklich eine wahnsinnig lange Liste machen könnte an echt ernsthaften Problemen. Und vor allen Dingen dieser unglaubliche Backlash, also international, aber auch in Deutschland zurzeit und mit der Regierung, die wir höchstwahrscheinlich kriegen werden, was die so ankündigen und was die so reden, auch noch mal mehr. Deswegen gibt es so einen Teil in mir, der sagt irgendwie so, oh Gott, das ist furchtbar. Auf der anderen Seite rede ich auch manchmal mit Leuten, die irgendwie entmutigt sind und sagen, ich habe irgendwie keine Lust mehr, es bringt eh alles nichts, die Frauenbewegung hat auch nicht geholfen oder die feministische Bewegung hat auch nicht geholfen. Und dann komme ich so, nee, also das stimmt jetzt aber auch mal wirklich gar nicht. Guck mal, wenn ich alleine überlege, meine Mutter musste sich noch ein Einverständnis ihres Ehemannes einholen, um einen Arbeitsvertrag einzugehen. Bis ich 27 Jahre alt war, war Homosexualität in Deutschland strafrechtlich verfolgt. Abtreibung war strafrechtlich verfolgt. Die ganzen Gesetze, die du genannt hast, gab es nicht, sondern die sind so ab ungefähr der 2000er, das Gleichstellungsgesetz, Ehe für alle. Wir haben einen Queerbeauftragten in der Bundesregierung sitzen. Also ich denke, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Und jetzt geht es wahrscheinlich im Moment darum, wirklich sich stark in die Kurve zu schmeißen, um den Backlash zu verhindern, den Leute da vorhaben.
Jetzt höre ich hier heute zu in diesem Podcast. Unterstütze alles, was du sagst. Halte das für richtig und für unterstützenswert. Ja. Und es geht jetzt gar nicht unbedingt um die Stiftung an der Stelle, aber was kann ich im Alltag tun, um den Backlash zu verhindern?
Ich habe letzte Woche was erlebt in der Bäckerei und das hast du bestimmt auch schon ganz oft erlebt. Vor mir steht eine Person, die wird gerade bedient und macht einen übel rassistischen Spruch gegenüber der Verkäuferin Woman of Color. Sowas erleben wir, glaube ich, alle ziemlich häufig. Bäckerei, U-Bahn, wo auch immer. Oft ist es so, dass wir gar nichts sagen, weil wir nicht wissen, was. Weil wir die Idee haben, hinterher reden wir mit Freundinnen darüber und legen uns dann Sätze zurecht, was wir beim nächsten Mal sagen. Und ich glaube, was wir immer tun können, ist einfach überhaupt irgendwas sagen, auch wenn es nicht perfekt ist. Was man immer sagen kann, ist, ich bin absolut nicht einverstanden mit dem, was sie gerade sagen. Better done than perfect ist an der Stelle, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Sag irgendwas. Sag wenigstens, ich finde das wirklich ekelhaft, was sie gerade sagen. Lass uns nicht daran festhalten, dass wir die perfekte Gegenargumentation, weil die hat man in dem Moment nicht parat. Aber irgendwas sagen, und wenn es nur ist, ich bin nicht einverstanden, ich finde das unangenehm und unangebracht, was sie gerade sagen, oder auch sich mit dem Opfer in dem Moment verbünden, zu der Person sagen, es tut mir wirklich leid, dass sie das erleben müssen, ich bin auf ihrer Seite. Das kann man immer tun. Das ist nicht perfekt, aber better done than perfect.
Das sind ja tatsächlich zwei Perspektiven der Person, die es antut, der klar zu machen, ich teile das überhaupt nicht und du bist da in meinen Augen auf dem falschen Weg. Und der Person, der es angetan wird, eben auch Unterstützung zu geben, dass sie nicht alleine da steht.
Support ist so wichtig in solchen Situationen. Die werden ja, meistens sind diskriminierte Menschen ja alleingelassen in der Situation, in der sie diskriminiert werden. Und das macht ja auch einen großen Teil dieses schrecklichen Gefühls aus. Othering, ausgeschlossen werden, vereinzelt sein, Bedrohungsgefühl. Mhm. Und in dem Moment, wo andere Menschen sich solidarisieren und sagen, ich bin auf deiner Seite, ist die Situation immer noch schrecklich, aber das ist eine kleine Hilfe in dem Moment, kann ich aus eigener Erfahrung, aus eigener Diskriminierungserfahrung heraus sagen. Wenn jemand sich auf deine Seite stellt, geht's dir schon mal ein ganz kleines bisschen besser.
Wir könnten noch so viel mehr, glaube ich, besprechen. Für heute wollen wir allerdings jetzt eine Frage noch klären. Dieses kleine Studio ist eine kleine Zeitmaschine. Wir beide steigen ein und steigen am Brandenburger Tor des Jahres 2050 wieder aus. In was für einem Deutschland leben wir?
Das ist echt schwer, sich vorzustellen. Ich werf dir mal einen Ball zu, du wirfst ihn zurück.
Okay.
Vielleicht sehen wir eine große Demo von Menschen, die für bezahlbare Mieten, nee, am besten ist das 25 schon erledigt mit dem 50, ja. Weil das mit den Mieten, das kann ja so nicht weitergehen. Dann sehen wir ja vielleicht eine Demo von Menschen, die für die Rückabwicklung der Privatisierung von Wohnraum auf der Straße stehen. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen.
Ich glaube, wir diskutieren, während wir auf dieser Demo stehen, nicht mehr über unsere Identitäten und stören uns nicht mehr aneinander.
Ja, wir sehen viele Leute, dann auch ein paar vielleicht ältere, wo wir gar nicht mehr so richtig eindeutig zuordnen können, wie diese Person wohl so tickt, wie die sich wohl geschlechtlich identifiziert oder was die sonst so in ihrem Leben macht, sondern Menschen sind bunt und wirken so, als ob sie sich einfach performen, wie sie Lust haben an dem Tag.
Ich habe noch einen Vorschlag. Wir haben vielleicht in 25 Jahren den Punkt erreicht, dass wir realisiert haben, wir haben uns ja getrennt davon, uns viel zu engagieren in Kirche, Gewerkschaft, Partei, die großen Organisationen haben ja alle ein Problem, dass kein Engagement da ist oder weniger Engagement als früher. Und wir haben verstanden 2050, dass wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis ein Gegengewicht zu dem schaffen, was wir übers Loslassen von Großorganisationen versehentlich angerichtet haben.
Interessant. Das ist eine interessante These. Ich weiß, das wird öfter gesagt, dass das alles sozusagen so immer, dass es erodieren wird, ne? Mitgliedschaft, Kirche und was hast du gerade noch gesagt? Parteien.
Gewerkschaften
und so. Ich bin immer gar nicht so sicher, ob das wohl wirklich so stimmt oder ob es nicht, ich weiß, die Prognosen sind da klar, aber die beruhen ja auf Befragungen, die heute gemacht werden und ich bin mir mal gar nicht, ehrlich gesagt bin ich mir da unsicher, ob das nicht doch eher, vielleicht entstehen neue Organisationen, aber dass Menschen das Bedürfnis haben, sich zu verbünden mit anderen, um etwas zu erreichen, das glaube ich, wird eher stärker werden, aber vielleicht eher in Initiativen und Organisationen, die themenbezogen sind und beweglicher sich sozusagen gründen und auch wieder neu gründen und neu zusammenfinden, so in Bündnisform.
Ich glaube, zumindest brauchen wir eine Einigkeit darüber, dass wir den Kit untereinander brauchen und dass wir uns den auch organisieren müssen und dass der nicht von alleine kommt und dass wir alle dafür was tun müssen. Ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren durchaus bis 2050, wenn wir beide da aussteigen, werden kann.
Ich glaube das auch.
Gut, dann haben wir jetzt ein Date. Wir treffen uns 2050 am Brandenburger Tor.
Wahrscheinlich bei so bei 20 Grad im Januar.
Genau.
Kaffee im Straßencafé trinken.
Ich glaube, wir beide reden nochmal weiter. Ob wir das nochmal hier machen, müssen wir sehen. Auch das sehr, sehr gerne. Ansonsten treffen wir uns einfach bei uns in Hamburg nochmal auf einen Kaffee und vertiefen das alles weiter, weil ich fand es sehr inspirierend und sehr spannend und auch einen ganz tollen Einsicht in die Arbeit eurer Stiftung. Und ich wünsche dir und auch der Stiftung für euren Weg alles Gute, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und ich finde, das, was ihr tut, gehört unterstützt und freue mich sehr, wenn das gelingt, dass wir da vielleicht einen kleinen Beitrag heute auch mitleisten können, dass ihr noch mehr Unterstützung bekommt, als ihr sie ohnehin schon habt.
Vielen Dank.
Lissy, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat mich sehr gefreut und auf bald.
Auf bald, Thomas. Danke.
Das war damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.